Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Baki Irmak, The Digital Leaders Fund.
Herr Irmak, die Notenbanken wollen die Inflation bekämpfen. Sie leiten jetzt die Zinswende ein, die einen mehr, die anderen weniger. Den Technologieanlegern passt das jetzt so gut wie gar nicht. Wir haben Kursabstürze gesehen, ziemlich blutig teilweise. Sind das schon wieder Kaufgelegenheiten?
Ich glaube, es betrifft nicht nur Technologieunternehmen, sondern die Zinswende oder ein höheres Zinsniveau betrifft alle Unternehmen, die einfach deutlich höher bewertet sind. Das ist das eine, die nicht profitabel sind und die das Wachstum selber nicht aus eigenen Mitteln finanzieren können, wo Free Cashflow negativ ist. Und das sind viele Technologieunternehmen in der Tat, also viele der Wachstumsunternehmen erfüllen genau diese Kriterien. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Unternehmen aus anderen Branchen, die in einer ähnlichen Situation sind, also Biotechnologie, zum Beispiel E-Commerce-Unternehmen, das ein oder andere Dienstleistungsunternehmen, was vielleicht diese Kriterien erfüllt. Aber festzuhalten gilt ganz klar, wenn die Notenbanken die Zinsen deutlich anheben sollten, werden insgesamt die Bewertungsniveaus runtergehen. Insbesondere bei den Unternehmen, die ihr Wachstum selber nicht finanzieren können und die von einer günstigen Wachstumsfinanzierung extrem abhängig sind.
Also kann man das so sagen, die Kleinen, die noch wachsen wollen, die noch keine Gewinne schreiben oder nur ganz kleine Gewinne schreiben, die wackeln. Und auf der anderen Seite die Großen, die eigentlich von der Situation ja fast schon profitieren. Während die Apples dieser Welt zum Beispiel das Thema Inflation weglächeln, und das meine ich so, dass sie überproportional dann höhere Preise durchsetzen am Ende des Tages aufgrund ihrer Marktmacht.
Also genau sieht es so aus, wenn Sie sich mal anschauen, was jetzt in den letzten Monaten passiert ist. Dann sind eigentlich die großen Digitalgiganten, die hochprofitabel sind und sehr, sehr viel Free Cashflow erwirtschaften, dass die eigentlich von dieser Neubewertung der Unternehmen an den Börsen, dass die kaum negativ betroffen waren, sondern es waren in erster Linie Unternehmen der zweiten und der dritten Reihe, die zum Teil eben nicht profitabel sind, die massiv betroffen wurden von der Korrektur an den Börsen. Und das hängt auf der einen Seite damit zusammen, dass diese Unternehmen einfach deutlich besser dastehen hinsichtlich Profitabilität. Und auf der anderen Seite ist eine Apple, eine Alphabet natürlich absolut dominante Akteure in der Digitalökonomie. De facto sind fast alle Apple-Produkte Luxuswaren. Das ist eigentlich mehr oder weniger ein Commodity, was Apple geschafft hat, als Luxusprodukt zu verkaufen. Und sie können da deutlich höhere Preise in der Tat durchsetzen.
Aber ein anderes Problem, Chipmangel zum Beispiel und gestörte Lieferketten, das wären doch auch diese Großen, die Apples und Alphabets dieser Welt nicht weglächeln können, um im Bild zu bleiben, zumindest nicht auf Dauer.
Ja, das ist richtig, aber Apple hat das ja in der Quartalsberichterstattung klar gemacht. Das betrifft nicht die hochpreisigen Chips. Das sind im Prinzip Legacy-Komponenten, also Chips eigentlich aus der alten Generation. Das sind extrem niedrigpreisige Produkte, die einfach nicht mehr in dieser Masse hergestellt werden oder die knapp sind im Markt. Und da hatte Tim Cook ja gesagt, da schaut man eigentlich überall in der ganzen Welt hinter jedem Vorhang, wo es diese Chips noch gibt, und die kauft man dann, also soweit es geht, wieder dazu. Aber das ist ein Problem, was sich in den nächsten Quartalen lösen sollte. Also bei den hochpreisigen Chips sind die Lieferverträge so stabil und solide, dass die großen Unternehmen eigentlich kein Problem haben sollten. Es sind eigentlich überall dort, wo plötzlich Apple mit einem Automobilunternehmen und mit den Haushaltswarenherstellern konkurrieren muss um Legacy-Komponenten.
Wenn wir uns jetzt Facebook zum Beispiel angucken oder Meta. Facebook rollt den Teppich aus für das Metaversum, patzt aber bei den Zahlen. Oder haben sie wirklich gepatzt? Waren die Zahlen tatsächlich so schlecht oder waren die Erwartungen überzogen?
Facebook hat gerade mehrere Herausforderungen. Auf der einen Seite IDFA, also die neue Datenschutzregelung von Apple. Die App Tracking Transparency führt einfach dazu, dass die meisten Verbraucher und Nutzer, wenn sie so eine App herunterladen und nutzen wollen, auf den Hinweis, ob man App-Tracking erlaubt oder nicht, das App-Tracking schlicht und einfach nicht erlauben. Das sind ungefähr 20% der Kunden, die derzeit das ermöglichen. Damit ist sozusagen das ganze Mobile-Marketing mit einem sehr präzisen Targeting über Facebook ist extrem erschwert. Und es ist nicht mehr effizient. Es ist im Prinzip ein Blindflug für viele Unternehmen, wenn sie messen wollen, wie eigentlich der Return on Investment für ihre Marketing-Ausgaben ist. Und das betrifft Facebook sehr, sehr stark. Das betrifft aber auch Unternehmen wie einen Snapchat oder wie ein Pinterest, ein Twitter. Das betrifft aber vor allem ja alle Publisher und alle App-Betreiber in gleichen Maßen. Allerdings ist es natürlich bei Facebook aufgrund der ja nahezu 100%igen Abhängigkeit von dem Werbemarkt natürlich weitaus größer. Das ist die eine Herausforderung. Und da hat man mit großer Spannung gewartet, wie sich das jetzt sukzessive auf die Facebook-Zahlen auswirkt. Das andere Thema ist die Herausforderung durch neue Anbieter, insbesondere durch TikTok. Na, TikTok wächst einfach zu einer relativ großen Konkurrenz und insbesondere beim jungen Publikum. Und das dritte Thema ist die Vision von Apple, nämlich dass man hin möchte zu einem führenden Anbieter in einem neuen Internet, was wesentlich virtueller ist, was wesentlich stärker stattfindet in der Virtual and Augmented Reality Welt. Und das ist zunächst einfach mal nur ein Anspruch. Das heißt, da sind in erster Linie jetzt erstmal sehr, sehr viele Investments notwendig. So als Facebook jetzt mit den Zahlen kam, die Zahlen waren eigentlich soweit okay. Die Guidance war schlecht. Die Guidance, also die Umsätze gehen deutlich zurück. Und Facebook hat das ganz klar begründet mit zwei Themen. Erstmal Apple und zweitens TikTok. Video. Video ist absolut zentral als Feature. Und das Engagement der Kunden wächst sehr, sehr stark in diese Richtung. Jetzt hat Facebook ein Konkurrenzprodukt zu TikTok gelauncht, letztes Jahr schon in den USA, nämlich Reels. Also Videos spielen immer eine größere Rolle jetzt. Bei Instagram kennt man das schon länger, auf Facebook kam es letztes Jahr. In Deutschland wird es dieses Jahr auch ausgerollt. Facebook sieht da sehr, sehr gute Engagementzahlen. Eine ganze Reihe von Kunden wechseln tatsächlich oder nutzen das, aber die Monetarisierung ist da noch ganz in den Anfängen. Und Facebook geht da immer relativ vorsichtig vor. Die sagen, wir möchten die Engagementzahlen nach oben bringen. Und wenn wir sehen, dass die Engagementzahlen stimmen, und dann kommen wir mit den richtigen Werbeformaten. Und das Gleiche haben wir eigentlich 2018 beobachtet, nämlich als Stories eingeführt wurde. Da hat Facebook einfach die Guidance runtergenommen. Die Facebook-Aktie hat 20% und mehr verloren. Und dann hat es eigentlich 2 Quartale gedauert, bis Facebook das wieder eingeholt hat. Und der Markt ist diesmal skeptischer. Der Markt ist extrem skeptisch. Die Facebook-Aktie hat jetzt über 30% verloren seit den Q4-Zahlen. Ich persönlich bin da jetzt nicht so skeptisch. Also ich denke, Facebook muss man jetzt nicht aufgeben. Das Unternehmen wird jetzt bewertet mit Faktor 7 EBITDA. Oder wenn man mal anschaut, Cashflow kam hier sogar besser rein als erwartet, nämlich über 12 Milliarden, 12,6 Milliarden. Wenn man das hochrechnet, wird Facebook eigentlich mit ja, 11, 12er Free Cashflow Multiple bewertet. Und ich denke, das ist ziemlich attraktiv. Im Grunde sind diese ganzen Herausforderungen für Facebook nicht neu. Wir haben im Herbst genau deswegen haben wir unsere Facebook-Gewichtung deutlich runtergenommen von knapp 5% auf circa 3% und haben in Apple investiert. Das war ein sehr guter Switch. Jetzt nach dem Kursverlust von Facebook ist meines Erachtens die Facebook-Aktie sehr attraktiv bewertet. Viele, die natürlich das Unternehmen sehr kritisch betrachten, es gibt gute Gründe dafür, als Verbraucher dieses Unternehmen sehr kritisch zu betrachten, neigen jetzt dazu, dass dieses Unternehmen natürlich jetzt ganz abzuschreiben. Ich persönlich glaube einfach, dass dieses Unternehmen so einen großen Nutzen für viele Werbekunden da draußen bietet. Über 10 Millionen Unternehmen sind davon abhängig, dass sie Vertrieb machen über die Facebook-Kanäle. Ich glaube, dass das unterschätzt wird und deswegen ist für mich Facebook mittel- bis langfristig ein sehr gutes Investment weiterhin.
Haben Sie jetzt diesen Switch schon wieder zurückgemacht von Apple zurück auf Facebook oder warten Sie noch?
Nein, also typischerweise hält der Druck erstmal an. Das war damals 2018 genauso. 2 Quartale hat man eigentlich mit Facebook kein Geld verdient, sondern eigentlich eher verloren. Und dann muss Facebook jetzt mal liefern. Ich denke, die zweiten Quartalszahlen werden schon interessanter, weil dann der Basiseffekt schon eintritt mit Apples App Tracking Transparency. Das könnte dann dazu führen, dass die Facebook-Aktie wieder stärker nachgefragt wird.
Dieses Thema, dass sich Geschäftsbedingungen ändern, das sehen wir auch bei Peloton zum Beispiel. Lockdowns, da waren die Fitnessstudios zu und viele griffen dann nicht nur zum Homeoffice, sondern auch zum Hometraining, wenn man das so sagt. Ich selber komme aus dem Triathlon-Bereich und viele der Kollegen haben da mitgemacht, dass die Weltmeisterschaften von Hawaii ins heimische Wohnzimmer verlagert worden sind. Also Hometrainer, ob das jetzt die Radergometer oder das Laufband oder wie auch immer. Und einer dieser Hersteller ist Peloton. Peloton ist durch die Decke gegangen und jetzt knallt man wieder aufs heimische Parkett, also aufs Wohnzimmerparkett oder auch aufs Börsenparkett. Die Blase ist geplatzt, könnte man jetzt sagen. Jetzt versucht man seitens Peloton sehr hektisch mit neuem Personal vielleicht auch irgendwo an der Führungsspitze zu retten, was nicht mehr zu retten ist.
Ja, ich glaube, dass Peloton in erster Linie an desaströsen Managementfehlern gescheitert ist. Es war klar, dass diese Sonderkonjunktur für Peloton, dass das nicht dauerhaft anhält. Nichtsdestotrotz, die Kunden, die Peloton-Geräte nutzen, dazu gehört auch meine Wenigkeit, also ein Peloton-Bike, Die schätzen es, die lieben es, die Engagementzahlen sind einfach sehr, sehr hoch. Also es ist im Prinzip nicht so ein Staubfänger zu Hause wie viele alte Fitnessgeräte, sondern das Ding wird tatsächlich genutzt und deutlich stärker. Die Churnraten sind auch sehr, sehr niedrig. Aber das Wachstum hat massiv nachgelassen. Allerdings hatte Peloton in der Vergangenheit die Produktionskapazität deutlich erhöht. Sie haben ein Unternehmen gekauft, Precor, für 400 Millionen, das größte Investment in der Unternehmensgeschichte getätigt. Sie planen ein weiteres Werk in den USA, haben ihre Produktionsstätte in Taiwan, haben also das Unternehmen eigentlich auf eine Fixkostenbasis gestellt, die extrem viel Wachstum vorausgesetzt hat. Und dieses Wachstum ist schlicht und einfach nicht da. Das Wachstum hat sich deutlich verlangsamt. Und dann haben sie meines Erachtens viel zu viel Cash verbrannt. Sie haben massiv in Filialen investiert. Sie haben in ein eigenes Logistiknetzwerk investiert für die letzte Meile. Und das Unternehmen war einfach meines Erachtens viel zu stark mit Kosten beladen. Und das hat man in den letzten Quartalszahlen, also in den vorletzten Quartalszahlen gesehen. Plötzlich hatte Peloton 700 Millionen Dollar Cash verbraten. Und in der Bilanz stand nur noch 900 Millionen Dollar Cash. Das war also klar, das Unternehmen ist eigentlich in ein, zwei Quartalen, braucht das Unternehmen dringend Kapital. Aber auf die Frage von dem JP Morgan-Analysten, dass man ja dringend wahrscheinlich jetzt eine Kapitalerhöhung braucht, sagte der CFO, nein, das ist derzeit nicht notwendig. Eine Woche später kam dann die Kapitalerhöhung, ja, bei Kursen, die deutlich niedriger waren. Meines Erachtens desaströse Managementfehler. Wenn man sich mal anschaut, wird eine Peloton gerade jetzt mit ein Umsatzfaktor 2 bewertet. Also Marktkapitalisierung bzw. Enterprise Value gegenüber Umsatz ist Faktor 2. Das ist so wie beim Technogym, also einem Maschinenbauer für Fitnessgeräte. Allerdings hat Technogym keine 3 Millionen Subscriber, von denen man monatlich eine wiederkehrende Zahlung bekommt. Aber Technogym ist halt profitabel, verbrennt halt kein Geld. Peloton verbrennt ohne Ende Geld. Was jetzt passiert ist, ist einfach, dass mit dem aktuellen Management da meines Erachtens und auch Ansicht vieler anderen Investoren das nicht mehr funktioniert. Der CEO ist jetzt zurückgetreten. Im Board gibt es jetzt größere Veränderungen. Man wird 2800 Mitarbeiter verabschieden. Also im Prinzip macht man die Braut jetzt hübsch für mögliche Kandidaten, die jetzt als Käufer auftreten. Das kann eine Nike sein, das kann eine Apple sein, könnte auch eine Adidas sein. Ich persönlich glaube einfach, dass die sich entspannt zurücklehnen können. Also wenn es jetzt nicht zu einem Bieterwettkampf kommt, kann man wahrscheinlich Peloton noch deutlich günstiger noch erhalten, weil die dieses Jahr erstmal noch liefern müssen hinsichtlich weniger Cashburn.
Vielleicht ganz kurz noch, passt ja auch irgendwo so in dieses Feld rein, wenn man auf so einer Peloton-Maschine sitzt. Vielleicht will man auch den einen oder anderen Film sich dann anschauen. Damit bin ich gedanklich bei den Streaming-Diensten. Dieses Rennen Netflix gegen Disney, das geht in die nächste Runde. Heute Abend die Zahlen von Disney. Wie schätzen Sie die Lage ein?
Ja, in der Tat. Also deswegen wird ja auch Disney als Interessent gehandelt, was ich mir aber kaum vorstellen kann. Disney wird heute spannend. Die letzten Quartalszahlen haben alle sehr, sehr stark darauf geschaut, wie die Abonnentenzahlen wachsen, insbesondere bei Disney Plus. Die haben etwas enttäuscht. Ich persönlich glaube, dass Q4 jetzt bei Disney gut aussehen wird, also insbesondere bei Disney Plus. Ich erwarte höhere Abonnentenzahl, also positive Überraschung dort. Vielleicht weniger bei Hulu und ESPN Plus. Aber insgesamt glaube ich, dass diese Zahlen bei Disney stimmen werden. Und dann ist natürlich Disney eine sehr, sehr schöne Reopening-Story. Das heißt also Resorts, Parks, die gesamte Tourismus-Sparte von Disney und auch Kinos, die werden alle deutlich bessere Zahlen präsentieren. Und Disney hat ein Problem nicht, was Peloton und Netflix haben, nämlich, dass sie massiv Cash verbrennen. Die letzten Quartale sahen jetzt gut aus und ich glaube, dieses Quartal werden sie wahrscheinlich jetzt wieder einen ordentlichen Operating Cashflow präsentieren.
Die Reopening-Story quasi jetzt hier zum Schluss. Und wir machen nicht Reopen, sondern wir machen jetzt zu dieses Interview. Ich sage Dankeschön, Bucky Irmak von Digital Leaders Fund, unser technischer Rundumschlag heute am Mittwoch. Alles Gute.
Danke, bis bald.
Börsenradio Network AG.